Hi und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie-frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vorm Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Hallo zu einer neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über etwas sehr, sehr Persönliches sprechen. Also ich meine, der Podcast ist ja generell auch sehr persönlich. Aber ja, die Folge heute macht auf jeden Fall was mit mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt für mich wird, das hier aufzunehmen. Denn es geht um ein Thema, was wirklich einen Riesenknoten bei mir auf meinem Heilungsweg entwirrt hat und was auch ganz, 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 ganz häufig Thema in meinen Mentorings ist. Denn es geht heute um den Kontaktabbruch zu Menschen, die dir nicht gut tun. Ich erzähle dir, wie mir dieser Schritt geholfen hat, meine Angst vor diesem Kontrollverlust, was die Emetophobie ja eigentlich ist, zu heilen und meinen Selbstwert wiederzufinden und auch ein Stückchen erwachsen zu werden. Und wie auch du beginnen kannst, dir die Kontrolle über dein Leben zurückzuholen, egal wo du gerade stehst. Okay, lass uns nicht lang drumherum reden. Ich steige direkt tief ein. Ich möchte dir gerne von meiner Geschichte erzählen, ein Stück weit. Auch wenn mich das vielleicht an den ein oder anderen Stellen vielleicht zum Straucheln bringt, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz viel Mut geben kann und dafür bin ich hier. Also machen wir das heute. Ja. Ich erinnere mich noch ziemlich, ziemlich, ziemlich genau an diesen Moment, als ich mich entschieden habe, den Kontakt zu meinem Vater abzubrechen. Ich war ungefähr Mitte 20 und mitten in meiner Hochzeitsvorbereitung. Eigentlich war ich in meiner Therapie, also das war der erste Schritt, den ich gemacht habe, um die Emetophobie aufzulösen, um die Angst vor der Phobie anzukämpfen, um Mutter werden zu können. Ja, also das war so dieses Hauptthema. Witzigerweise ging es tatsächlich in meiner Therapie gar nicht so viel um dieses Thema. Ja, also es ging wirklich so gut wie gar nicht darum, was passiert, was ist, wenn ich Mutter bin. Und es ging auch sehr, sehr wenig um meine Emetophobie an sich. Aber es ging um ein Thema richtig, 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 richtig viel. Und das ist die Beziehung zu meinem Vater. Wisst ihr, ich werde nicht zu tief ins Detail eingehen, weil meine Geschichte nicht nur meine Geschichte ist, sondern von meinem ganzen Familiensystem die Geschichte. Und dennoch kann ich euch sagen, mein Vater und ich, unsere Beziehung war von Kindheit an irgendwie geprägt von Enttäuschungen, von Streits, von der schmerzhaften Sehnsucht nach einer Papa-Tochter-Verbindung, nach jemandem, der konstant irgendwie da ist und der Sicherheit bereithält. Und ja, ich habe mir einfach so sehr einen Papa gewünscht, der stolz auf mich ist, der mich hält, der mich sieht, der mich liebt. Also ja, so dieses Bilderbuch, Familienleben quasi, aber statt dieser Liebe erntete ich immer wieder das Gefühl von Verlust, eigentlich von 1000 kleinen Verlusten, ja. Mir ist ganz, ganz wichtig, ich möchte niemanden als Buhmann darstellen oder irgendwas, es geht nur darum, was diese Beziehung mit mir gemacht hat und es geht gar nicht um Schuld in dieser Folge, überhaupt nicht, ja. Es geht vielmehr um den eigenen Standpunkt, um zu gucken, was machen gewisse Beziehungen mit dir und wie willst du damit umgehen, ja? Ich weiß, dass mein Papa mich in seinem Herzen liebt und auch geliebt hat und trotzdem weiß ich aber einfach, dass unsere Beziehung so, wie ich mir das gewünscht habe als Kind und auch als junge Erwachsene einfach nicht möglich gewesen ist. Ja, es war einfach nicht kompatibel mit den Persönlichkeitsentwicklungen, quasi mit den Strukturen, die wir beide zu dem Zeitpunkt einfach hatten. Ja. Und der Punkt ist an der Stelle, dass diese ganz vielen kleinen Verluste meiner Meinung nach, also auch noch andere Themen, aber das ist so das Kernthema eigentlich, dazu geführt haben, dass ich die Angst vor dem Kontrollverlust entwickelt habe, ja. Denn als Kind hatte ich einfach keine Kontrolle darüber, ob mein Papa diesmal zu meinem Geburtstag kommt, ob er zu meiner Abschlussfeier kommen wird oder ob er seine Versprechen, die er getan hat, einhält. Ich habe gekämpft, ich habe gehofft, ich habe gebettelt, ja, immer wieder in der stillen Hoffnung, vielleicht bin ich dieses Mal gut genug. Das war meine Sicht der Dinge, ja, ganz, ganz wichtig. Das spiegelt nicht die Realität wahr, sondern wie ich das wahrgenommen habe, was mit mir diese ganzen Dinge passieren. Es kann sein, dass es in der Realität ganz anders gewesen ist und auch mein Papa die Seite ganz, 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 ganz anders wahrnimmt oder wahrgenommen hat. Ich weiß nun mittlerweile durch diese ganze Aufarbeitung meiner Geschichte, dass ich immer versucht habe, gut genug zu sein. Ich habe immer versucht, das liebe, süße, schlaue Mädchen zu sein, in der Hoffnung, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, in der Hoffnung, dass ich so wichtig für eine Person bin, dass sie sich dafür entscheidet, um uns, um mich, um unsere Beziehung zu kämpfen. Ja? Doch meine Realität zeigte halt was anderes. In meiner Realität wurde ich immer wieder enttäuscht. Ja. Er hat die Verantwortung für unsere Beziehung nicht übernommen. Und genau da liegt eine tiefe Ursache für die Angst vor dem Kontrollverlust. Denn wenn Kinder spüren, dass die Menschen, die eigentlich Verantwortung übernehmen sollten, Sicherheit geben sollten, diese nicht tragen können, dann entsteht da ein Loch. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Kinder sind abhängig. Sie sind abhängig davon, Sicherheit von ihren Eltern bereitgestellt zu bekommen. Und jetzt war es bei mir gar nicht so, dass ich in einem unsicheren Leben gesteckt habe, in dem Sinne, ja, also ich hatte alles, ich war versorgt, aber emotional halt nicht, ja. Eine emotionale Unsicherheit kann genauso dazu führen, dass man sich, dass man immer nach dieser Sicherheit strebt, dass man dieses Loch immer füllen möchte, wie wenn man eine strukturelle Sicherheit wie Geldarmut oder ja immer wieder vielleicht auch Gewalt ausgesetzt ist oder was auch immer, also wenn faktisch tatsächlich keine strukturelle Sicherheit da ist, aber die emotionale Sicherheit, die zählt halt auch. Ja, das kann sowas wie in meinem Fall sein, das kann aber auch sein, dass man einfach emotional unerreichbare Eltern hatte, das kann sein, dass man Eltern hatte, die vielleicht auch präsent gewesen sind, aber man sich in seiner Hochsensibilität vielleicht einfach nicht gesehen gefühlt hat oder akzeptiert gefühlt hat und sich dadurch unsicher gefühlt hat. Ja, also diese Sicherheit kann auf unterschiedlichen Ebenen generiert werden oder halt auch nicht. Aber Fakt ist, dass durch die Ausprägung, die es bei mir war, ein Gefühl entstanden ist von, ich muss es alleine schaffen. Ich bin nicht genug, denn sonst hätte man sich mehr Mühe gegeben. Ja. In mir war beides. Ich war zum einen hyperunabhängig und gleichzeitig aber komplett zerbrechlich und klein. Ja, das heißt, diese ganzen Verantwortungsstrukturen, wie es eigentlich in einer Familie sein sollte, die waren so nicht da für mich. Und das hat dazu geführt, dass sich diese Glaubenssätze bei mir einfach festgesetzt haben. So, jetzt sind aber ein paar Jahre vergangen und ich war in Therapie und ich habe in dieser Therapie viel über meine Hochzeit gesprochen. Warum? Weil es um die Frage ging, lade ich meinen Vater zu meiner Hochzeit ein, weil unser Kontakt war halt immer sehr instabil. Also wir hatten immer wieder Kontakt und es brach wieder ab und dann haben wir uns gestritten und dann war es wieder so. Also immer wieder dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Hoffnung und Enttäuschung und Verletzung. Und als ich dann entschied, dass meine Mama mich an meinem Hochzeitstag nach vorne führen würde und nicht mein Vater, brach mir das Herz. Ja. Ich wusste in dem Moment, ich kann das nicht. Ich kann nicht meinen Vater einladen, weil er zum einen nicht die Position in meinem Leben hat, mich nach vorne zu führen und mich zu überreichen, weil diese Geste für mich wirklich was bedeutet hat. Und auf der anderen Seite konnte ich ihn aber auch nicht im Publikum quasi, also zwischen den Gästen sitzen sehen, weil ich dann in dem Moment, der für mich da sein sollte, wo ich glücklich sein sollte, wo es um mich und meinen Mann und meine Eheschließung gehen sollte, um mein Glück gehen sollte, ihn gesehen hätte und dieses Loch mir einfach wieder präsent gewesen wäre und mir Schmerzen bereitet hätte. Ja, und somit tauchte immer wieder die Frage in mir auf, aber was ist mit mir? Es gab einige Menschen da draußen, die gesagt haben, ja, aber du kannst doch deinen Vater nicht einladen. Oder nicht einladen, ja. Es ist doch dein Vater. Und an der Stelle braucht es eigentlich nur ein Gedanke. Aber ich bin doch die Tochter. Und das sollte mindestens genauso viel wert sein. Also was ist mit mir? Bin ich es nicht wert, dass mein Wohlbefinden zählt an meiner eigenen Hochzeit? Bin ich es nicht wert, dass mein Glück, meine emotionale Unversehrtheit wichtig ist? Und irgendwann kam mir die Erkenntnis, solange ich den Kontakt halte, gebe ich dieser anderen Person die Kontrolle über mein Leben. Und damit meine ich nicht, dass diese Person das aktiv wusste, ja, und auch nicht extra böse ausgespielt hat. Das meine ich gar nicht damit. Aber trotzdem habe ich dieser Person die Kontrolle über mein Wohlbefinden gegeben in dem Moment. Und ich wartete immer, ob er sich gemeldet hat, ob er liebevoll ist, ob es jetzt endlich klappen wird zwischen uns, ob ich endlich genug bin. Aber soll ich dir was sagen? Ich war immer schon genug. Weil Kinder einfach immer genug sind. Schau dir diese wundervollen Wesen an. Wenn du eigene Kinder hast, wenn du Kinder um dich herum hast, schau dir diese Kinder an, schau mal in die Augen dieser Kinder. Kinder sind immer rein in ihrem Herzen, bis wir Erwachsene was anderes daraus machen. Kinder sind immer gut genug. Sie müssen sich das nicht verdienen, dass irgendjemand hinschaut, dass irgendjemand sich die Zeit dafür nimmt, endlich für sie da zu sein. Das sollte selbstverständlich sein. Ich wusste, dass mich dieses Thema heute raushauen wird. Ihr müsst wissen, heute habe ich schon 4-mal vor dieser Folge geweint, weil meine Tochter ihren Kita-Abschluss hat. Und ja, dieser Abschied, ich gehe schon sehr, sehr lange in die Kita. Mein Neffen habe ich da schon abgeholt. Das ist für mich wie ein zweites Zuhause, weil ich auch jeden Tag ja dahin gehe. Und es ist was ganz Kleines und Privates dort. Und ja, das hat jetzt einfach über viele Jahre zu meinem Alltag gehört und das macht mich so sentimental und dieses Thema heute noch, das haut so ein bisschen drauf, aber vielleicht ist das auch, aber irgendwie wird es dem auch gerecht, von daher habe ich gedacht, mache ich es jetzt einfach trotzdem, ja. Aber gut, ich komme zurück zum Thema. Mir wurde also bewusst, dass ich diese Tür schließen muss und ich hatte so Angst davor, weil ich wusste, dass das unwiderruflich ist, ja. Und meine Therapeutin damals, die sagte mir, aber Frau Schöneberg, das ist ja nicht für immer. Sie können ja auch sich dann wieder umentscheiden irgendwann. Ich habe immer gesagt, nein, ich kann mich nicht umentscheiden. Ich habe das nicht verstanden in dem Moment. Ich war so fest davon überzeugt, dass das endgültig der Bruch für immer und ewig sein würde, dass ich so Angst davor hatte. Und warum hatte ich Angst davor? Ich hatte Angst davor, die Schuldige zu sein. Ich hatte Angst vor der Scham, die entsteht, von all den Menschen, die mich angucken, die sagen, was, du hast den Kontakt zu deinem Vater abgebrochen? Das macht man nicht. Was einfach nur total grenzüberschreitend ist und unverschämt auch einfach sowas zu sagen. Aber ich bin nicht damit klargekommen, diejenige zu sein, die mit diesem Kontaktabbruch Schmerzen ihm bereitet. Und ich habe in dem Moment noch nicht verstanden, dass ich, wenn ich wirklich wollen würde, dass ich die Entscheidung auch irgendwann revidieren kann. Jetzt weiß ich mittlerweile, es sind jetzt über 10 Jahre her, und wenn ich wollen würde, dann kann ich mit diesem Menschen in Kontakt treten. Die Frage ist nur, will ich das überhaupt? Es gab in den letzten 10 Jahren ein Gespräch zwischen meinem Vater und mir, das ist jetzt, ich glaube, ein Jahr her, genau ein Jahr. Da habe ich ihn durch Zufall wo getroffen und vorher hatte ich so ein leises Aufflimmern von, jetzt sind 10 Jahre vergangen, jeder entwickelt sich ja, jeder hat ja ein Bewusstsein in sich drin, jeder hat eine mächtige Seele in sich drin, vielleicht passt es jetzt, ja, vielleicht haben wir noch eine Chance, vielleicht ist da noch Hoffnung. Und nach diesem Gespräch war mir ziemlich schnell klar, nein, weil diese Person, die ich da getroffen habe, ich bin ihr diesmal und vielleicht sogar das erste Mal als erwachsene Frau entgegengetreten und nicht als innerlich kleines Kind und ja, konnte ihn fragen, wie es ihm geht und allem drumherum. Und diese Person hat 30 Minuten lang von sich und seinem Leben gefragt und hat nach 10 Jahren es nicht für nötig gehalten, selbst nach einer sehr langen Sprechpause, mich zu fragen, wie es mir geht. Nach 10 Jahren. Wenn du dein Kind 10 Jahre nicht gesehen hast, nicht gehört hast, und dich interessiert nicht einmal, wie es deinem Kind geht, dann scheinst du kein Interesse an dieser Person zu haben. Kein echtes, aufrichtiges Interesse an dieser Person. Sondern hast du mehr ein Interesse daran, welche Rolle du mit dieser Person spielst. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, also um zurückzukommen, die Entscheidung, die ich da getroffen habe, das war keine Entscheidung, die ich aus Kälte getroffen habe, sondern aus Liebe. Aus Liebe zu mir selbst. Ja. Also ich bin da, es war wirklich einer der schwersten Schritte in meinem Leben, das kann ich nicht anders sagen, ja. Aber ich bin da mit dieser Einstellung irgendwann rein. Sollte er eines Tages der Mensch werden, der mich nährt, anstatt mich zu verletzen, ja, der mir Energie gibt, anstatt sie mir permanent zu nehmen, dann werde ich bereit sein, meine Arme zu öffnen und zu vergeben. Und wisst ihr was? Ich bin dieser Mensch. Ich weiß das. Ich kann im Frieden mit mir sein, weil ich weiß, dass ich das schaffen würde. Und wenn es nicht dazu kommt, dann soll es einfach so nicht sein, ja. Und bis dahin darf ich mich schützen. Ich bin nicht auf diese Welt gekommen, um permanent mich von anderen Menschen verletzen zu lassen. Oder darauf warten zu müssen, irgendwann wichtig für irgendjemanden zu sein. Weil ich bin wichtig. Und durch diesen Schritt bin ich vor allen Dingen wichtig für mich geworden. Und das war so ein großer Heilungsschritt, sage ich euch. Denn das ist wahre Selbstliebe. Wisst ihr, heutzutage denkt man immer, Selbstliebe hat was damit zu tun, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, ich liebe alles an mir, obwohl ich vielleicht meine Oberschenkel scheiße finde oder die Falte oder keine Ahnung was, ja. Aber Selbstliebe hat in meiner Wahrnehmung nichts mit deinem Äußeren zu tun. Oder nur ganz bedingt vielleicht. Selbstliebe hat was damit zu tun, wie wichtig du dich nimmst, welche Haltung du dir persönlich gegenüber einnimmst. Ja, du musst nicht alles gut an dir finden. Du darfst auch Dinge an dir ätzend finden, weil ganz ehrlich, wir alle Menschen haben ätzende Dinge an uns dran, ja, egal wie weit wir entwickelt sind. Aber wenn wir permanent andere Menschen wichtiger nehmen als uns selber, dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir uns selber nicht vertrauen und warum wir auch nicht das Gefühl haben, dass egal welche Herausforderung in unserem Leben kommt, wir sie meistern können, wie zum Beispiel so ein Magen-Darm-Infekt. Heute weiß ich, wenn ich das gemeistert habe, ja, diese Jahre damals, dann schaffe ich so einen scheiß Magen-Darm-Infekt aber mal alle Male. Ja, das sind 2 Tage, wenn ich überlege, wie oft ich geweint habe, verzweifelt war, nicht weiter wusste in meinem Leben schon, da ist das nichts dagegen. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall, dass meine Emetophobie sich tatsächlich wie auf Knopfdruck danach mindestens 30-50% verbessert hat. Also das ist jetzt irgendwie schwer zu messen, ja. Aber ich fühlte mich wirklich wie auf Knopfdruck deutlich freier. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich innerlich die ganze Zeit so ein kleines Mädchen gewesen bin, die ganz viele Erwartungen hat, die alle immer wieder enttäuscht wurden. Und ich es nicht geschafft habe, diese Erwartungshaltung loszulassen. Aber dadurch, dass ich mir die Kontrolle zurückgeholt habe und gesagt habe, okay, ich warte jetzt nicht mehr darauf, dass du kommst. Ich warte jetzt nicht mehr darauf, dass du deine Versprechen einhältst, dass ich dir wichtig genug bin, dass du dein Ego runterschraubst und wir eine vernünftige Beziehung miteinander führen können. Ich höre auf zu warten. Und das hat mich innerlich reifen lassen, wachsen lassen. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich von einem Mädchen zu einer Frau geworden bin, die da steht und sagt, ich habe auch ohne dich ein Leben. Weil ich habe ja mein Leben. Und ich bin erwachsen. Und ich darf mein Leben leben, egal wie meine Geschichte ausgesehen hat. Ich habe eine Zukunft, die ich gestalten kann. Und ich darf entscheiden, wer Teil davon ist. Und ich darf auch entscheiden, welche Gefühle ich da drin immer wieder ausleben möchte oder welche Muster ich vielleicht auch einfach mal loslassen darf, ja, weil sie einfach mich kaputt machen. Und ich möchte euch gerne dazu ein Bild geben, dies nochmal, dass es nochmal ein bisschen schöner verdeutlicht, warum es so wichtig ist, wen du in deinem Leben hast, ja. Denn die Angst vor dem Kontrollverlust entsteht nämlich oft dort, wo wir anderen zu lange erlaubt haben, uns zu entwurzeln, ja. Also stell dir vor, du bist eine Pflanze. Manche Menschen sind wie die Sonne oder wie der Regen oder wie nährender Boden, ja. Sie helfen dir zu erblühen. Du fühlst dich gut mit ihnen. Und du kannst das, was sie dir geben, aufnehmen, weil du weißt, dass es dich nährt und weil es dich stärkt, ja. Aber andere sind wie Schädlinge oder wie Pflanzen um dich herum, die dir den Platz und die Sonne klauen, ja, die dir Nährstoffe entziehen, dich klein halten, deine Blätter welken lassen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, welche Person welchen Stand für uns hat, weil wir fühlen das ganz deutlich. Wir wissen ganz genau, wie fühlen wir uns mit der Person XY, wenn sie in unserer Nähe ist. Und das geht jetzt um die Partnerschaft, es geht aber auch um Familienmitglieder, es geht um Arbeitskollegen. Und natürlich kannst du dir vielleicht nicht komplett jetzt auch gleich alle radikal aussortieren, das musst du vielleicht auch gar nicht, aber sich das erstmal zu fragen, wirklich, wer nährt mich und wer nimmt mir meine Kraft? Und es liegt gar nicht, ich meine es gar nicht so sehr auch da wieder, dass es jetzt hier um Schuld geht, dass das alles böse Menschen sind, sondern es kann auch einfach daran liegen, dass die Themen, die diese eine Person hat und die Themen, die du hast, einfach so aufeinander crashen, ja, wie im Autoscooter, dass es einfach so eine explosive Mischung ist, dass ihr euch einfach permanent gegenseitig verletzt, ja. Und dann ist es sinnvoll, Abstand zu nehmen. Und ich möchte dich gerne fragen, wie würde es sich anfühlen, dich selbst so sehr zu lieben, dass du die Menschen um dich herum danach auswählst? Was glaubst du? Welche Beziehung wirst du zu dir selber führen, wenn du ein Mensch bist, der den Arsch in der Hose hat, dafür einzustehen, dass in deinem Garten nur die Menschen Platz haben, die sich nicht wie Wildschweine verhalten und deinen ganzen Rasen umwühlen, ja, sondern Menschen, die mit Achtsamkeit in deinem Leben sind. Menschen, die deinen Garten auch genießen können. Menschen, die die Freude empfinden dabei, wenn sie dich ansehen, weil du so schön blühst, oder Menschen, denen vielleicht auch das Herzchen wehtut, wenn sie sehen, dass du deine Blätter hängen lässt. Das Ding ist, du darfst erkennen, dass niemand kommen wird, um diesen Garten in Ordnung zu bringen. Das ist deine Aufgabe. Und vielleicht ist es bedrückend in dem Moment, weil wir diese Verantwortung nicht so gerne übernehmen wollen, weil wir natürlich gerne hätten, dass der Prinz auf dem weißen Pferd vorbeikommt und uns irgendwie rettet. Aber weißt du, was das Schöne dabei ist? Du brauchst nicht mehr warten. Und du bist frei. Also wenn du dir Freiheit und Leichtigkeit wünschst in deinem Leben, dann nimm es in die Hand. Dann entscheide für dich. Ja? Vielleicht ist ein radikaler Bruch nicht der erste Schritt. Das weißt nur du. Vielleicht beginnt es damit, einfach Grenzen zu setzen, weniger Nähe zuzulassen, weniger in irgendwelche Gespräche zu gehen oder weniger von dir zu teilen, auch einfach nur bei bestimmten Personen. Ja? Wir können uns nicht jede Person in unserem Umfeld aussuchen. Vielleicht braucht es ein klares Nein an manchen Stellen einfach oder auch einfach innerlich auszusteigen, wenn du körperlich noch nicht gehen kannst. All das sind Akte der Selbstfürsorge. Und all das sind Akte der Selbstliebe. Und wenn du diese Person für dich wirst, dann bist du auch die Person für dich, die dann da hängen kann, während sie einen Magen-Darm-Infekt zum Beispiel hat, die sich halten kann, die sich emotional halten kann, die das aushalten kann, wenn es ihr schlecht geht. Ja, weil du bist dann diese Person, die die Verantwortung übernimmt und vielleicht nicht unbedingt die Kontrolle über alles halten kann, aber ein ganz intensives Gefühl von Wirksamkeit in dem eigenen Leben zu haben. Ja, also dann bist du eine Person, die wirksam in ihrem Leben ist, die was tun kann, die Grenzen setzen kann, die was entscheiden kann, die sich umentscheiden kann vielleicht auch. Und das wird dir Sicherheit geben, nicht die Kontrolle. Vergiss Kontrolle. Kontrolle ist eine ganz große Illusion. Es gibt keine Kontrolle da draußen. Ich sage das immer wieder. Du kannst nichts kontrollieren. Du kannst nicht mal kontrollieren, ob dich irgendjemand da draußen mag oder nicht. Aber du kannst wirksam sein. Und du kannst dafür sorgen, dass du dich magst. Und dass du dich mit dir sicher fühlst. Und dafür darfst du diese Person werden. Und das darf Schritt für Schritt passieren. Das muss kein Akt von jetzt auf gleich sein. Ja, Das sind ganz kleine Schritte, immer wieder weiter, aber du brauchst eine klare Absicht. Was für ein Mensch möchtest du für dich sein? Und egal, welchen Weg du wählst, ob den radikalen oder den sanften, erinnere dich, du bist die Hauptperson in deinem Leben. Denn du bist die einzige Person, die vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug in deinem Leben da ist. Du bist die einzige Hauptperson in deinem Leben. Und uns wurde beigebracht, dass diese Art zu denken egoistisch ist. Ist sie aber nicht. Weil wenn du diese Person wirst, eine Person, die authentisch ist, die nach gewissen Werten lebt und diese Werte auch einhält, dann wirst du kein egoistisches Arschloch sein. Wirst du nicht. Du wirst dein Herz offen tragen, offener als je zuvor wahrscheinlich. Und wenn ich dir eins wünschen darf, dann, dass du erkennst, dass du es wert bist, Beziehungen zu haben. Familiäre, freundschaftliche, Liebesbeziehungen, die dich nähren und die dich zum Blühen bringen. Du hast es verdient und du musst dafür nichts tun. Du hast es jetzt schon verdient. Spüren deine Seele, setz dich mit ihr auseinander und merke, dass du immer noch dieses reine Kind von damals bist, dass da zwar ganz viel Programm draufgespielt wurde und Verhalten draufgespielt wurde, aber deine Seele ist immer noch genauso rein wie die Seele eines Kindes. Und die ist es wert, immer wert, geliebt zu werden, immer. So, wie du hören kannst, ist die Allergie auch noch eingesprungen während dieser Folge. Also wow. ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, dass sie dich bewegt hat, dass sie dich zum Nachdenken anregt, dass sie deine Systeme aufrüttelt. Ja, es darf sich auch scheiße anfühlen. Ich danke dir, dass du ja mir gelauscht hast, dass du mit mir durch diese sensible Folge hier gegangen bist, und vielleicht habe ich heute in deinem Garten einen Samen gepflanzt, denn ich würde mich so freuen, wenn dein Garten gesund ist und blüht und ein Ort ist, an dem man sich entspannen kann, ein Ort ist, an dem man strahlen kann und ein Ort wird, an dem die Tore offen stehen für all die Menschen, die bereit sehen, das Wundervolle, das Magische in diesem Garten tatsächlich wirklich zu sehen. Ja? Und vielleicht ist das ja der Beginn einer neuen Freiheit für dich. Ich bin auf jeden Fall so stolz auf dich, auf deinen Mut, dass du dir diese Dinge hier anhörst, dass du nicht die Augen verschließt davor, dass du bereit bist, in Heilung zu investieren, in Fortschritt zu investieren. Weil es gibt so viele Menschen da draußen, die das nicht tun. Weil sind wir jetzt mal ganz ehrlich, du müsstest das hier wahrscheinlich nicht tun, wenn die Menschen, die Generation vor dir das getan hätten. Ja, das heißt, du heilst nicht nur für dich, sondern du heilst auch für die Generationen danach, weil dein Verhalten maßgeblich dafür ist, welche Programme bei den Menschen um dich herum über die Seele drüber geschrieben werden. Und je mehr du den Menschen auf der Seelenebene siehst, je mehr du daran interessiert bist, die Menschen um dich herum strahlen zu sehen, wachsen zu sehen, authentisch zu sehen, desto weniger Glaubenssätze, negative Glaubenssätze werden sie integrieren. Und desto weniger werden sie auch wieder an ihre Kinder weitergeben, ja. Das heißt, diese Heilung lohnt sich so sehr. Für alle. Für alle. Und ich bin richtig gespannt, was für Blüten da entstehen werden, ja, um es nochmal poetisch aufzugreifen quasi. Ich danke dir sehr. Ich beende diese Folge und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.